Schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur letzten Algorithmenvorlesung in diesem Jahr. Bald ist schon wieder Maiwoche und bald beginnen Sie mit Ihrer Bachelorarbeit. Sie werden sich wundern, wie schnell das alles funktioniert. So, wir hatten ja jetzt eine Weile sortiert und ich will mal kurz unsere Erkenntnisse zusammenfassen, wie sich diese Sortierverfahren so verhalten. Ja, das heißt also, wir haben begonnen mit dem Selection Sort und hatten ja festgestellt, im Best, im Average und im Worst Case. Und der zusätzliche Platz, das sind so die Kriterien, nach denen wir unsere Verfahren betrachten wollen. Der Selection Sort hatte im Best Case n Quadrat Schritte und im Worst Case auch. Und damit war natürlich auch der Average Case klar. Der Selection Sort war aber in der Lage auf, können sich alle beruhigen, der Selection Sort konnte auch in dem Array auf derselben Stelle arbeiten. Deswegen war der zusätzliche Platz sozusagen konstant. Er brauchte nur einige wenige Variablen. So, dann haben wir den Bubble Sort kennengelernt. Der Bubble Sort konnte jetzt davon profitieren, wenn die Eingabe bereits sortiert war. Das heißt, der Best Case war n, ja, aber der Worst Case war n Quadrat. Und ohne dass wir das abgeleitet hätten, der Average Case ist auch n Quadrat, weil der Bubble Sort immer nur nebeneinander liegende Zahlen betrachtet und umordnet, und damit können wir Daten, die viel stärker durcheinander sind, nicht schnell genug sortieren. Der kam aber auch mit seinem Array aus, das heißt, der zusätzliche Platz war auch O von 1. So, dann haben wir das erste Mal ein Divide and Conquer kennengelernt, Merge Sort. Das waren jetzt die Verfahren, die in der Lage waren, durch rekursive Aufrufe auf der Hälfte der Daten erneut zu sortieren. Beim Merge Sort war das kein Problem, immer schön die Hälfte zu treffen. Deswegen war auch im Worst Case das n mal log n. Ja, der Best Case war auch n mal log n. Und deswegen ist natürlich der Average Case auch n mal log n. So, Merge Sort hatte den Nachteil, er brauchte zu diesem Mischen ein zusätzliches Array. Das heißt, der zusätzliche Platz war hier O von n. So, dann kam Quicksort, der, wenn wir immer Glück haben mit unserem Pivot-Element, also im Best Case n mal log n benötigt hat, weil er dann auch diese beiden Hälften aufgetan hat. Und wenn wir ja Verfahren haben, die ihr Problem in zwei gleich große Hälften aufteilen können, dann haben wir n mal log n. Aber wenn er Pech hat und wir immer wieder beim Pivot-Element daneben gegriffen haben, dann ist er n Quadrat, aber das kommt nur selten vor, deswegen ist im Mittel das Verfahren n mal log n. Ich lasse mal eben den Platz bei Quicksort offen, das haben wir noch nicht behandelt, sondern nenne nur jetzt den letzten Algorithmus, das war Heapsort. Heapsort hatte zum ersten Mal eine originelle Datenstruktur verwendet, nämlich den Heap. Ja, nicht, dass Sie jetzt meinen, der Heap ist immer nur zum Sortieren da. Nein, der Heap ist dazu da, eine Menge von Schlüsseln zu verwalten, dynamisch, kommen neue hinzu, es wird immer der kleinste rausgenommen. Das ist sozusagen der Lebenszweck vom Heap. Und Heapsort war also in der Lage, in n mal log n zu sortieren, und zwar im Average, im Worst und im Best Case. Ja, das lag daran, dass wir im Wesentlichen n mal etwas aus einem Heap rausnehmen müssen, und der Heap hatte natürlich nur log n Ebenen und deswegen ist das immer n mal log n. Zusätzlicher Platz war O von 1, weil wir in dem Heap einfach die Daten, die wir vorne rausgenommen haben, nach hinten geschoben haben. Ich wurde da gestern nochmal darauf hingewiesen, der Heap sortiert jetzt falsch rum. Ja, der Heap liefert hinterher etwas ab, was also absteigend sortiert ist. Wenn wir also eine aufsteigende Folge haben wollen, dann müssen wir noch mal einmal das umkehren. Ja, das sollte uns jetzt allerdings ja nicht so schwer fallen. Oder aber wir müssten die Hiebbedingung umdefinieren, dass also der Vater nicht kleiner als seine Söhne ist, sondern umgekehrt. Ja, aber da der Hieb so in Ibbenbüren und in Sydney so aussieht, dass oben die Kleinen sind, habe ich also den Hieb auch so eingeführt. So, jetzt nochmal die Frage beim Quicksort. Wie sieht das da mit dem zusätzlichen Platz aus? Wo ist gestern so ein bisschen der Platzbedarf unter den Tisch gefallen? An welcher Stelle tritt hier zusätzlicher Platzbedarf auf, den ich nicht explizit genannt habe? Ja. Ja, wir müssen nicht nur die Pivot-Elemente zwischenspeichern, sondern was müssen wir zwischenspeichern? Das ist natürlich etwas, was wir jetzt explizit als Programmierer gar nicht mussten, sondern wer hat das für uns übernommen? Das ist sozusagen der Preis, den wir für Rekursion bezahlen. Wo wird bei Rekursion Platz anfallen? Ja, auf dem Stack. Also den haben wir ja nicht offiziell eingeführt, aber wenn Sie mehrere Programme starten, während die anderen noch nicht fertig sind, und das ist ja bei der Rekursion der Fall, dann brauchen Sie natürlich für jede gestartete Instanz irgendwie Variablen, die so lange gültig sind, wie diese Instanz läuft, und wenn der nicht mehr benötigt wird, dann wird er irgendwie abgeräumt. Ja, so, und beim Quicksort war das ja so, wir hatten also, sagen wir mal, als initiales Auftragspaket hatten wir zum Beispiel irgendwie den Auftrag, wir sollten in diesem Array von 0 bis 15 alles sortieren. So, und dann haben wir ein Pivot-Element gesucht und haben das aufgeteilt in eine linke Hälfte und eine rechte Hälfte. So, das bedeutet also, dass nachdem wir den initialen Auftrag hatten, von 0 bis 15 zu sortieren, sind nach dem ersten Tauschen, also nach dieser, die beiden Finger laufen aufeinander zu, sind zwei Auftragspakete entstanden, nämlich du musst noch sortieren von 0 bis 15, von 0 bis 7 und von 8 bis 15. Das ist sozusagen jetzt, das sind die Daten, die beiden rekursiven Aufrufe ja irgendwie übermittelt bekommen, die neuen Grenzen. So, und wir können natürlich in einem Monoprozessor immer nur einen Thread abarbeiten. Das heißt also, der bleibt erstmal da liegen und wir kümmern uns jetzt um den Auftrag von 8 bis 15. So, da werden wir wieder ein Pivot-Element greifen, ja, und machen daraus die beiden Arbeitspakete 8 bis 11 und 12 bis 15. Und aus 12 bis 15 wird das Arbeitspaket 12 bis 13, ja, und 14 bis 15. So, und wenn die Arbeitspakete klein genug sind, ja, dann ist ja die Sortierung unmittelbar ersichtlich. Das heißt, das Arbeitspaket 14, 15, ja, wird ratzfatz bearbeitet sein. Ja, und dann greifen wir sozusagen, dieses quasi unsere To-Do-Liste. Ja, irgendwie auf einem Keller, den lernen wir ja noch kennen, da stapeln wir einfach alles das übereinander, was noch anliegt. Und wenn wir jetzt 12, 13 anschauen, dann ist das so klein, dass wir sofort merken, das ist, können wir sortieren durch Vertauschen. Dann kommt der runter, dann liegt hier 8 bis 11. Ja, da entstehen zwei neue Pakete draus, nämlich 8 bis 9 und 10 bis 11. So, 10 bis 11 wird schnell gelöst sein, 8 bis 9 wird schnell gelöst sein, 0 bis 7, daraus entsteht 0 bis 3, ja, und 4 bis 7. Aus 4 bis 7 entsteht 4 bis 5 und 6 bis 7. Aus 6 bis 7 ist schnell gelöst, 4 bis 5 ist schnell gelöst, 0 bis 3 teilt sich auf in 0 bis 1 und in 2 bis 3. Und 2 bis 3 ist schnell gelöst und 0 bis 1 ist schnell gelöst. Ja? Und danach ist ist sozusagen das initiale Arbeitspaket abgearbeitet und das Array ist sortiert. So, jetzt kann man sich fragen, wie viel Platz ist denn auf diese Weise benötigt worden, um alle diese Arbeitspakete zu speichern und auch wieder abzunehmen, sozusagen. Was ist die maximale Ausdehnung, die hier jetzt bei meiner Wischerei wohl verursacht wäre? Wenn wir ganz am Anfang, haben wir ja quasi sowas da stehen. Ja? Der initiale Auftrag ist ja linke Grenze bis rechte Grenze. So, was kann daraus entstehen? Ja. Log N ist richtig. Wo kommt das jetzt her? Warum ist sozusagen die Länge der To-Do-Liste, warum ist die Log N? Ja. Richtig. Weil wir es immer wieder halbieren. Ja? Also die Log N zieht sich in der Informatik, wenn Sie irgendwann mal nicht wissen, was Sie antworten sollen in der mündlichen Prüfung, sagen Sie einfach Log N. Ja? Die Chance, dass das zufällig richtig ist, ist ziemlich hoch. Ja? Weil wir also jetzt hier immer wieder unsere Intervalle halbieren und das können wir natürlich nur Logarithmus oft machen und deswegen ist also der zusätzliche Platz, der ist jetzt offenbar Log N. So, was wir jetzt alles hier entwickelt haben in den letzten, ja.
In der Übung wurde aber gesagt,
für Quicksort?
Ja.
Ja, dann hat sich da jemand vertan. Also das ist ja, ja, das ist auch Unsinn. Ja, So. Was wir hier jetzt stehen haben, für den Best Case, für den Average Case, für den Worst Case, das sind alles obere Schranken. Ja, eine obere Schranke wird etabliert durch einen konkreten Algorithmus, ja, wie beispielsweise jetzt Heapsort, der sagt, also ich kann n Zahlen in n mal log n sortieren. Vielleicht kann das jemand anders schneller, aber ich kann es in n mal log n. Deswegen ist das eine obere Schranke. Ja, und wir hatten ja gesehen, wir sind ja angefangen mit n Quadrat. Wenn ich also hier das nochmal irgendwie so aufzeichne, ja, dann war ja sozusagen der erste Algorithmus, den wir gefunden haben, Selection Sort und Bubble Sort, die waren ja quadratisch. So, und dann haben wir uns ja verbessert in n mal log n. Wo läuft jetzt n mal log n her? Ja, also dieses hier ist ungefähr n, ja. Und dieses hier ist ja log n. Und wenn Sie die beiden multiplizieren, dann kommt natürlich etwas raus, was unterhalb von n Quadrat liegt. Ja, weil wenn Sie n mit log, also log n ist ja nun definitiv geringer als n. Und wenn Sie also jetzt n mit log n multiplizieren, ist das weniger als n Quadrat. Das heißt also, hier etwa liegt n mal log n. So, das heißt also, einige von den besseren Sortieralgorithmen liefern uns eine obere Schranke von n mal log n. So, was ist jetzt eine untere Schranke? Ich hatte das ja schon mal erwähnt. Eine untere Schranke klebt am Problem. Die untere Schranke sagt, wie viele Schritte jeder Algorithmus braucht, der dieses Problem löst. Und wir können uns ja jetzt überlegen, was ist denn fürs Sortieren eine untere Schranke? Welche untere Schranke fällt einem ganz naiv als erstes ein? N. Ja, dann ist ja klar, wenn wir N Zahlen sortieren wollen, wir müssen alle einmal anschauen, wenn wir irgendeine Zahl ignorieren würden beim Sortieren, dann kann das Ergebnis ja nicht korrekt sein. Ja, das heißt also, wir haben hier N, ja, das wäre also eine untere Schranke fürs Sortieren und wir haben n mal log n, das wäre eine obere Schranke und wir haben also hier jetzt so einen Gap, ja, so einen Bereich, wo wir nicht genau wissen, können wir durch heftiges Nachdenken nachweisen, dass die untere Schranke höher ist als n oder können wir einen noch genialeren Sortieralgorithmus finden, der also unterhalb von n mal log n ist. Ja? Noch ist nicht ganz klar, ob wir schneller sortieren können oder ob es gar nicht oder ob es vielleicht doch mindestens mehr als n Schritte braucht. Ja, das ist jetzt sozusagen die Frage, die ich jetzt behandeln möchte. Wie viele Schritte braucht man denn fürs Sortieren? Und zwar versuchen wir jetzt eine Aussage zu treffen, ohne einen konkreten Algorithmus im Auge zu haben. So, und ich konzentriere mich jetzt auf solche Verfahren, ja, die durch Vertauschen sortieren. Da werden Sie sagen, naja, das ist doch selbstverständlich. Alle diese Verfahren haben ja durch Vergleichen und Tauschen sortiert. Aber wir werden auch sehen, man kann auch völlig anders sortieren. Also ich behandle jetzt im Augenblick, alles, was ich sage, bezieht sich also auf Verfahren, die durch Vergleichen von zwei Elementen einen Tausch durchführen. So, und wir wollen mal überlegen, ob wir die Arbeitsweise eines solchen Vergleichsalgorithmus durch einen Baum beschreiben können. Also ich mache jetzt mal einen Entscheidungsbaum, wo an den Knoten eine Entscheidung herbeigeführt wird. Und je nachdem, ob die Frage da positiv oder negativ beantwortet wird, gehe ich in den linken oder in den rechten Sohn weiter. Also nehmen wir an, ich hätte drei Zahlen, A, B, C, und soll die sortieren. Dann würde ich jetzt die Frage, ist A kleiner als B, würde ich in so einen Entscheidungsknoten schreiben. Und je nachdem, ob die Antwort ja ist oder nein, gehe ich jetzt zu anderen Entscheidungen über und stelle erneut eine Frage. Und nachdem ich mehrere Fragen gestellt habe, weiß ich dann die Antwort. Also das wird jetzt, glaube ich, deutlich, wenn ich meine nächste Frage stelle, ist B kleiner als C? Und wenn die auch mit Ja beantwortet wird, was wissen Sie jetzt über die Reihenfolge des Inputs? Ich habe Ihnen also drei Zahlen gegeben, A, B, C. Ich frage, ist A kleiner als B? Ja. Die Frage ist, ist B kleiner als C? Ja. Was wissen Sie jetzt, in welcher Reihenfolge die Daten sortiert sind? A, B, C. Haben das alle verstanden? Ich habe praktisch, wenn ich drei Zahlen bekomme und ich diese Fragen hier stelle und die so beantwortet worden sind, kann ich sagen, die Sortierung ist jetzt A, B, C. Weil ja A kleiner als B war und B war kleiner als C, also ist dieses jetzt die korrekt sortierte Reihenfolge. So, jetzt kann natürlich sein, an dieser Stelle war die Antwort nein. Also jemand hat gesagt, A ist kleiner als B, aber auf die Frage, ist denn B kleiner als C, kam die Antwort nein raus. Also vielleicht kann man das mal so ein bisschen so verdeutlichen. A war kleiner als B. Mal also sozusagen mal die kleinen nach unten. Na, oben sind die größeren. So, und jetzt war die Antwort, B ist aber nicht kleiner als C. Ja, dann hätte ich das ja so schön malen können. Sondern das C ist jetzt irgendwie unterhalb von dem B. So, welche Frage könnte ich jetzt stellen, damit ich dann aus der Antwort weiß, wie die Sortierung ist? Was würde sich jetzt anbieten? Wen müsste ich jetzt miteinander vergleichen? Genau, ich würde jetzt als nächstes die Frage stellen, ist A kleiner als C? Also sozusagen, ich weiß ja bereits, C ist kleiner als B. Und jetzt klären wir mal die Lage zwischen A und C. Und wenn jetzt A kleiner ist als C, wie ist jetzt die endgültige Reihenfolge? Wer ist jetzt sozusagen Kleinste, Zweitkleinste, Drittkleinste? Ja. Also A, C, B wäre jetzt die Antwort. Ja? Wenn aber hier jetzt geantwortet wird, nein, A ist nicht kleiner als C, wie ist jetzt die Situation? Wenn A nicht kleiner als C ist, dann ist das C da ungefähr angeordnet. Dann ist also jetzt das Ergebnis C, A, B. So, wenn schon die erste Frage anders beantwortet worden ist, also A war nicht kleiner als B, ja, sondern es war jetzt sozusagen umgekehrt. Welche Frage könnte ich jetzt hier stellen? Jetzt könnte ich beispielsweise die Frage stellen, wie verhält sich denn C zu B? So, und wenn jetzt C kleiner ist als B, wie ist jetzt die Antwort? Wie ist jetzt die Sortierung? C, B, A. So, und wenn hier jetzt aber rauskommt, nein, C ist nicht kleiner als B, ja, dann liegt das C zunächst mal irgendwie da. Und jetzt muss ich also klären, wie sich denn C zu A verhält. Und wenn jetzt sich herausstellt, C ist kleiner als, also das ist ja jetzt eine Frage hier. So, und wenn sich jetzt herausstellt, dass C ist kleiner als A, wie ist dann die endgültige Reihenfolge? B, C, A. Und wenn sich herausstellt, das ist nicht der Fall, ja, dann ist die Antwort B, A, C. So, jetzt werden Sie sagen, ja, das ist aber irgendwie eine umständliche Art, einen Sortieralgorithmus zu beschreiben. Das ist richtig, aber was ich hiermit andeuten möchte ist, wenn wir jetzt drei Daten haben, dann können wir jetzt praktisch das Sortieren durch so einen Baum darstellen, wo wir sozusagen hier oben einsteigen und dann irgendwie immer zwei Elemente miteinander vergleichen und irgendwann an einer Stelle wissen, was das Ergebnis ist. So, und wie viele Blätter hat dieser Baum? Naja, 6, weil es eben 6 Möglichkeiten gibt, den Input, 3 Zahlen zu sortieren. So, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten nicht 3 Daten als Input, sondern n. So, was kommt ganz unten? Wie viele unterschiedliche Antworten kann es geben, wenn wir n Daten haben? Wie viele unterschiedliche Ergebnisse kann es geben bei n Daten? Nein. N-Fakultät ist die Zahl der möglichen Permutationen von n Objekten. Ja, das heißt also, wenn wir einen Entscheidungsbaum aufmalen, das müssen wir gar nicht explizit tun, sondern wenn uns nur daran interessiert, wenn wir oben anfangen, irgendwie 2 Daten miteinander zu vergleichen und dann hier wieder und da wieder und so weiter, dann haben wir ganz unten haben wir n Fakultät Blätter. Weil es N-Fakultät-Möglichkeiten gibt, wie die Daten sortiert sein könnten. So, machen Sie mal einen Satz mit Laufzeit und Höhe des Baumes. Wie hängt die Laufzeit meines Algorithmus, den ich ja jetzt durch so einen Entscheidungsbaum visualisiert habe, wie hängt die Laufzeit mit diesem Baum zusammen? Ich habe also nochmal, anstatt den Sortieralgorithmus in Java zu schreiben, habe ich den sozusagen als Baum formuliert, wobei eben der Baum in einem Knoten immer zwei Elemente miteinander vergleicht und je nachdem, ob die Antwort Ja oder Nein ist, zu seinen Söhnen verzweigt. So, was hat jetzt der Sortieralgorithmus, ein beliebiger Sortieralgorithmus, der auf Vergleichen sich abstützt? Was hat er jetzt mit der Höhe dieses Baumes zu tun? Ja. Moment. Also mit Logarithmus, da kommen wir erst gleich hin. Zunächst einfach mal die Laufzeit des Algorithmus und die Höhe des Baumes, der ja den Algorithmus visualisiert. Wie hängen die miteinander zusammen? Ja. Richtig. Die Laufzeit des Algorithmus, die Zahl der Schritte, die dieser Algorithmus macht, die finden wir wieder in der Höhe dieses Baumes. Weil wir ja in diesem Baum irgendwie so eine Sequenz von Ja-Nein-Entscheidungen treffen und irgendwann kommen wir dann zu einem Blatt und wissen die Antwort. Ja? So, jetzt kann man sich ja überlegen, wenn ich n Daten habe, wie hoch ist denn dann dieser Baum, wenn ich Glück und wenn ich Pech habe? Machen wir erstmal, wenn ich Pech habe. Wenn ich eine ganz blöde Art habe, meine Fragen zu formulieren, wie könnte der Baum entarten? Sodass er also möglichst lang wird, damit er möglichst eine große Höhe hat. Wie könnte der Baum aussehen? Ist auch ein Entscheidungsbaum. Ja, also wenn ich sozusagen mich dumm anstelle, dann habe ich meine Fragen, meine Vergleiche so formuliert, dass irgendwie hier so eine komische Kette entsteht. An den N-Fakultät Blättern komme ich ja nicht vorbei. Wenn ich aber eine solche Verzweigungsstruktur habe, wie hoch ist jetzt der Baum, wenn der N-Fakultät Blätter hat und ich habe irgendwie blöderweise meine Entscheidungen so formuliert? Wie hoch ist jetzt der Baum? Das ist jetzt ganz trivial. auch N-Fakultät. Ja? Also dieses hier führt jetzt zur Höhe N-Fakultät. Also eine sehr hohe Höhe. Viele, viele Schritte sind offenbar erforderlich in meinen Ja-Nein-Entscheidungen, bis ich endlich weiß, wie die Sortierung ist. Wie müsste denn der Baum aussehen, damit er möglichst kurze Wege hat von der Wurzel zu den Blättern? Wie würden Sie den Baum organisieren? Was ist sozusagen der Gegenentwurf zu diesem Faden? Also wir wollen einen Baum haben, ja, der hat N-Fakultät Blätter, daran geht ja kein Weg dran vorbei, aber wir möchten den jetzt in seinem Innern so aufbauen, dass wir möglichst kurze Wege haben von oben bis nach unten. Wie würden Sie den Baum organisieren? Ja. Richtig, Blätter alle auf einer Ebene. Und wie sieht das im Innern des Baumes aus? Immer in zwei Wege. Also sozusagen der optimale Baum wäre so, dass der also alle Ebenen voll hat und ganz unten hat er irgendwie alle seine Blätter. So, und jetzt kann man ja fragen, wenn der hier N-Fakultät Blätter hat und in jeder Ebene verdoppelt er sich, wie hoch ist jetzt dieser Baum? Ja. Nein. Wie ist in einem binären Baum, der in jeder Ebene sich verdoppelt, die Beziehung zwischen der Menge der Blätter und der Höhe? Ja? Logarithmus von N-Fakultät. Das müssen jetzt alle verstehen. Also, nochmal, in einem binären Baum verdoppelt sich die Zahl von Ebene zu Ebene. Weil ja jeder Knoten hat immer zwei Söhne. So, wenn ich also ganz unten N-Fakultätblätter habe, wie viele Knoten habe ich dann eine Ebene da drüber? N-Fakultät halbe, da drüber N-Fakultät Viertel, da drüber N-Fakultät Achtel und so weiter. So, wie oft kann ich N-Fakultät halbieren, bis nichts mehr übrig bleibt? Logarithmus von N-Fakultät. Ja? Der Logarithmus einer Zahl gibt ja an, wie oft ich diese Zahl halbieren kann, bis sie auf 1 eingedampft ist. Wenn ich also einen Entscheidungsbaum habe, der N-Fakultät Blätter hat, dann hat er, wenn er besonders clever ist, nicht wie hier so, der macht's natürlich falsch. Wenn er besonders clever ist, hat er Logarithmus von N-Fakultät Ebenen. Besser geht's nicht. Wir können keinen Entscheidungsbaum formulieren, der noch flacher ist, weil wir am Ende N-Fakultät Möglichkeiten haben und wir müssen diese N-Fakultät herbeiführen, indem wir hier oben Entscheidungen treffen. Und da wir von Ebene zu Ebene immer die Zahl der Knoten nur verdoppeln, ist jetzt die Höhe Logarithmus von N-Fakultät. So, das bedeutet also, wenn ich durch Vergleiche einen Algorithmus habe, dann kann ich den in so einem Baum darstellen und dieser Baum hat die Höhe von Logarithmus von N-Fakultät. So, jetzt müssen wir uns fragen, ist das denn jetzt viel oder wenig? Also, was ist nochmal N-Fakultät, wenn ich das aufschreibe? Ja? N-Fakultät ist ja gleich N mal N minus 1 mal N minus 2 und so weiter mal N halbe mal und schließlich hinten mal 1. Das ist N-Fakultät. So, jetzt kann ich den ganzen hinteren Sums hier, den lasse ich jetzt mal weg und sage also, N-Fakultät ist offenbar größer gleich N mal N minus 1 mal N minus 2 und so weiter bis N halbe. Ja, ich habe jetzt sozusagen die rechte Hälfte habe ich irgendwie weggelassen. So, und alle diese Faktoren schätze ich jetzt nochmal ab und setze überall was Kleineres ein. Das heißt, aus diesem n mache ich ein n halbe, aus diesem n minus 1 mache ich auch ein n halbe und auch ein n halbe. Das heißt also, N-Fakultät ist auf jeden Fall größer gleich N halbe mal N halbe mal N halbe und das ganze N halbe mal. Ja? So, das heißt, das kann ich ja jetzt anders aufschreiben, das ist also N halbe hoch N halbe. So, der Logarithmus ist eine streng monotone Funktion. Das bedeutet, ich kann jetzt auf beiden Seiten den Logarithmus anwenden und dann stimmt die Ungleichbeziehung auch. Also der Logarithmus von N-Fakultät ist größer gleich dem Logarithmus von N halbe hoch N halbe. So, jetzt brauchen wir ein paar Rechenregeln für den Logarithmus. Der Logarithmus von N halbe hoch N halbe, wie können wir den, was können wir da ausrechnen? Ja, ja das ist... Ja, also dieser Exponent, den können wir nach vorne ziehen und kriegen also raus, der Logarithmus von n halbe hoch n halbe ist n halbe mal dem Logarithmus von n halbe. Was ist der Logarithmus von n halbe? Wenn wir also den Logarithmus von einem Quotienten haben. Was ist das? Ja, mal andere. Was ist der Logarithmus von n halbe? Muss jeder wissen. Ja. Das ist doch viel einfacher. Sie haben einen Logarithmus von einem Quotienten. Wie sind die Rechenregeln, wenn Sie einen Quotienten logarithmieren? Ja, Minus. Also, das heißt, was ist der Logarithmus von n halbe? Ja. Ja. Der Logarithmus von n halbe. Ja. Der Logarithmus von n halbe. Ist gleich der Logarithmus von n minus der Logarithmus von 2. Der Logarithmus von einem Quotient ist die Differenz der einzelnen Logarithmen. So, was ist denn der Logarithmus von 2? Also das muss ja hier, jetzt ist ja immer noch geklammert. Was ist der Logarithmus von 2? Wer jetzt nicht weiß, was der Logarithmus von 2 ist, sollte sich schämen. Was ist der Logarithmus von 2? 1. Okay, also hier steht jetzt n halbe mal Logarithmus von n minus 1. So, jetzt multiplizieren wir hier rein. Ja? Also hier steht jetzt n halbe mal log n minus n halbe. So, aus dem n halbe mal log n machen wir jetzt n Viertel mal log n. Plus n Viertel mal log n, ja, also n halbe mal log n, da machen wir jetzt n Viertel mal log n plus n Viertel mal log n und hier hinten steht immer noch n halbe. So, und jetzt gucken wir uns mal dieses Stückchen hier an. N Viertel mal log n minus n halbe. Also, wenn wir da uns wieder hier so eine Grafik zur Hilfestellung nehmen, also n halbe, wie sieht das aus? Das ist ja n, das ist ungefähr so. So, und ein n Viertel mal log n ist also irgendwie sowas. Das heißt, es gibt hier eine Stelle, wo n Viertel mal log n das n halbe überholt. Und zwar ist das genau die Stelle 4. Also wenn wir mal für n gleich 4 einsetzen, dann steht hier 4 durch 4 ist 1 mal Logarithmus von 4. Was ist der Logarithmus von 4? Das ist 2. Hier steht also 2. Wenn wir hier 4 einsetzen, dann haben wir 4 durch 2 ist 2, 2 minus 2 ist 0. Das heißt also, an dieser Stelle überholt jetzt diese Kurve diese Kurve. Das heißt also, dieser Ausdruck ist größer gleich 0 für n größer gleich 4. So, was haben wir hier noch übrig? Hier hinten steht jetzt etwas, was also positiv ist. Und deswegen können wir dies jetzt nochmal abschätzen und können sagen, das ist größer gleich n Viertel mal log n. Weil diesen Rest hier, den können wir einfach weglassen. Deswegen steht hier größer gleich. So, jetzt, was haben wir jetzt eigentlich gezeigt? Jetzt ist das irgendwie so ein verwirrendes Ergebnis. Was Was ist jetzt hierbei rumgekommen? Hier steht jetzt, der Logarithmus von n Fakultät ist größer gleich n Viertel mal log n. Was hat das hier, jetzt machen Sie daraus mal einen deutschen Satz, was das Sortieren von einem Verfahren angeht, welches durch Vergleichen von Elementen arbeitet. Was haben wir jetzt praktisch für eine Erkenntnis? Nochmal, ein Verfahren, welches durch Vergleichen arbeitet, lässt sich durch einen Entscheidungsbaum darstellen, weil jeder Vergleich in dem Baum so einen Knoten bekommen kann. Die Laufzeit eines solchen Verfahrens lässt sich durch die Höhe des Baumes darstellen. Je höher der Baum ist, desto länger dauert die Entscheidung. Jedes Verfahren, welches durch Vergleichen sortiert, muss mindestens eine Höhe haben von n mal log n. Passt das in unser Weltbild? Ist das jetzt eine gute Nachricht oder was heißt das? Laut. Richtig. Ja, also die Analyse, dass der Logarithmus von n-Fakultät größer ist als n Viertel mal log n, führt dazu, dass ein Sortierverfahren, welches auf Vergleichen beruht, mindestens n mal log n braucht. Merge Sort und Quick Sort und Heap Sort brauchen aber n mal log n. Das heißt, wir haben jetzt diesen Gap geschlossen. Es kann nichts Besseres geben. Das sind bereits asymptotisch optimale Verfahren. Wir können nicht erwarten, dass wir, wenn wir jetzt noch länger nachdenken, dass wir ein Sortierverfahren finden, welches auf Vergleichen beruht, dass das asymptotisch besser ist als n mal log n. Das geht nicht. So, jetzt werden Sie wahrscheinlich immer noch grummeln und sagen, was reitet er da immer auf seinem Sortieren durch Vergleichen herum und will jetzt einfach mal etwas ohne Vergleichen sortieren. Stellen Sie sich also vor, Sie haben eine Nudelsuppe mit Buchstaben da drin. Und Sie sollen die Buchstaben in Ihrer Nudelsuppe sortieren. Wie gehen Sie da vor? Was heißt unbegrenzt? Da ist die Suppe und dann torkeln da irgendwie so ein paar wabbelige Buchstaben drin und Ihre Mutter hat zu Ihnen gesagt, sortier mal bitte die Buchstaben. Wie würden Sie das machen? Ja.
Ich würde die Buchstaben einfach
legen. Ja.
Die Buchstaben
sortiert direkt. Sie legen die Buchstaben auf Häufchen. Und zwar welche Häufchen? Wie viele Häufchen werden Sie haben? Und zwar von Anfang an, ohne dass Sie überhaupt den ersten Buchstaben angefasst haben. 26 Häufchen, imaginäre Häufchen. Machen Sie am Tellerrand. Und dann packen Sie in die Suppe rein, ziehen ein F und legen es auf das Häufchen, da ist noch bisher noch nichts drauf, fürs F. Danach finden Sie ein S und legen diese Nudel auf den Haufen für S. So, wenn Sie das gemacht haben für alle Nudeln in der Nudelsuppe, dann liegt an Ihrem Rand, was liegt denn da jetzt? Da liegt jetzt ein Päckchen mit den A's, ein Päckchen mit den B's, ein Päckchen mit den C's und so weiter. Wenn Sie also jetzt die Buchstaben sortiert ausspucken wollen, was müssen Sie jetzt nur noch machen? Ja, Sie müssen jetzt einfach nur noch Ihre Häufchen abklappern und alle A's in dem ersten Häufchen rauslegen, dann danach legen Sie alle B's aus dem nächsten Häufchen und so weiter. Haben Sie bei diesem Verfahren irgendwo einen Vergleich zwischen zwei Nudeln gemacht? Nein, haben Sie nicht. Sie haben eine Nudel gezogen, F, und haben die in den Topf für F getan. Sie haben nicht eine Nudel mit einer anderen verglichen. So, jetzt übertragen wir diesmal, ich gebe Ihnen ein Array mit Characters. Also das heißt, unsere Methode sort, ja, public, static, void, sort, so sahen die ja alle aus immer. So sah ja irgendwie die Sortiermethoden aus. Aber jetzt kriegen wir kein Integer-Array, sondern wir kriegen jetzt mal ein Character-Array. Denken Sie mal an die Nudelsuppe. Wie könnten Sie die Characters in dem Array, wie könnten Sie jetzt die nach der Idee der Nudelsuppe sortieren? Was wäre jetzt ein Ansatz? Sie holen sich die Buchstaben aus dem Array raus. Und was machen Sie mit jedem Buchstaben? Ja. Nee, ein Switch brauchen Sie jetzt nicht. Also gut, Sie wollen jetzt quasi auf, Sie wollen auf den Punkt raus, wo Sie entscheiden, welches Häufchen zuständig ist. Aber zunächst mal, wie viele Häufchen brauchen wir denn jetzt? Wenn wir diese Buchstaben, dieses Array ist beliebig lang, aber es enthält nur Characters. Und wir nehmen also jetzt nicht den kompletten Zeichensatz, sondern wir nehmen jetzt nur die, sozusagen den europäischen Teil vom ASCII-Code. Wie viele Häufchen brauchen Sie? Also alle diese Buchstaben, die seien jetzt mal mit 8-Bit kodiert. Wie viele mögliche Buchstaben gibt es denn jetzt an jeder Stelle in diesem Zeichenarray? Wie viele mögliche Buchstaben haben Sie? 256. Ja, das ist ja das, was wir mit 8-Bit kodieren können. So, das heißt also, wenn wir uns hier so eine private static final int n gleich 256. Also in der Konstante n speichere ich mir jetzt mal ab, wie viele verschiedene Zeichen ich erwarte. 256 verschiedene. Was brauche ich jetzt für, also was stellen Sie sich jetzt unter diesen Töpfen vor, wo Sie Ihre Nudeln reintun? Wie könnten wir die organisieren? Ja. Ja, wir brauchen ja erstmal die Daten, wo wir dann die gelesenen Buchstaben reintun. Ja. Ein Array mit 256 Plätzen, glaube ich, ist irgendwie eine sinnvolle Datenstruktur. Die Frage ist, von welchem Typ sind jetzt alle diese Plätze? Integer würde reichen. Was würden wir denn dann an dem Eaton-Platz zählen? Was schreiben wir denn, was steht denn da immer für eine Zahl drin? An der Eaton-Stelle, also der Eaton-Topf, wenn da jetzt eine 42 drin steht, was hat das dann für eine Bedeutung? Wie oft welches Zeichen gefunden wurde? Nicht an der Stelle I? Nochmal, wenn also an der Stelle 42 steht jetzt, sagen wir mal, eine 5. So, was hat das zu bedeuten? Wenn an den 42. Topf eine 5 steht, was hat das zu bedeuten? Richtig. Wir haben also fünfmal das Zeichen schon gesehen, welches durch die 42 repräsentiert wird. Und da wir ja wissen, dass jedes Zeichen eine Zahl zwischen 0 und 255 darstellt, ist das also wohl definiert. Das bedeutet also, wir spendieren uns ein Integer-Array B, B für Bucket, also für Kübel, ja, ist gleich New Integer-Array groß N. Also wir haben hier diese Konstante N, 256, und wir haben ein Integer-Array, welches aus insgesamt N Plätzen, Töpfen besteht. Wie müssen wir alle diese Plätze zu Beginn initialisieren? Vor i gleich 0, i kleiner n, i plus plus. Was müssen wir also an die ite Stelle, was müssen wir da reinschreiben? Bevor wir mit dem Verarbeiten von dem RA anfangen können. Was muss da rein? 0. Noch haben wir kein einziges Zeichen gesehen. So, jetzt rennen wir durch dieses Array vor i gleich 0, i kleiner a Punkt Length, i plus plus. So, und jetzt, was passiert also mit dem a von i? Also, wir sind jetzt an der i-ten Stelle in dem Array. Das ist jetzt eine Nudel. Und wie wird jetzt diese Information verarztet? Ja. Ja, und was machen wir dann mit dem? Ja, das kann man jetzt alles noch viel weiter abkürzen. Wozu wird jetzt dieser Wert, den können wir ja unmittelbar als Zahl auffassen. Wir wissen ja, Zeichen und Zahlen ist dasselbe. Was können wir mit diesem Zahlenwert jetzt machen? Welcher Topf muss jetzt sozusagen inkrementiert werden? Ja, wir nehmen den als Index, und zwar Index in welche Struktur? Ein Index von welcher Struktur? Nein, nein, nein. Vom Array B. B an der Stelle A von I plus plus. A an der Stelle I ist ein Buchstabe. Zum Beispiel ein großes A. Das große A hat die Nummer 65. Also wird jetzt einfach dieses Bucket B an der 65. Stelle 1 höher gezählt. Weil an der 65. Stelle zählen wir, wie oft wir das große A schon gesehen haben. So, wenn diese Schleife zu Ende ist, ist das komplette Array einmal durchlaufen und für jedes beobachtete Zeichen ist das entsprechende Bucket 1 höher gezählt. Ja. Ja, so ist es. So, jetzt liegen alle Nudeln am Suppentellerrand. Jetzt müssen wir praktisch in dieses Array A das Ergebnis wieder reinschreiben, denn so war ja unser Agreement, unser Sortieralgorithmus, der hat ja das Array genommen, hat mit dem irgendwas gemacht und am Ende stand das sortierte Ergebnis ja da drin. Ja? So, das heißt also, ich mache jetzt mal hier ein Integer k gleich 0 und jetzt behaupte ich, wir sind jetzt in der Lage, die sortierten Zeichen wieder in das A reinzuschreiben. Wo rennen wir jetzt lang? Durch welche Struktur laufen wir jetzt? Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Durch welche Struktur laufen wir jetzt?
Durch
Array B. Also, wir nehmen vor i gleich 0, i kleiner n, i plus plus. Jetzt sind wir an der i-ten Stelle in dem B. Was da drin steht, was steht denn an der i-ten Stelle von dem B? Ja. Wie oft der Buchstabe i, also mit der Nummer i, beobachtet wurde. Ja? Da könnte jetzt zum Beispiel stehen, also es könnte jetzt in dem Array B, ja, wenn das Array B ist, bis 255, dann könnte jetzt an der 42 könnte jetzt eine 5 stehen. Das würde bedeuten, dass das Zeichen mit der Nummer 42 ist 5-mal beobachtet worden und deswegen ist 5-mal hier plus plus gemacht worden. So, und wenn wir jetzt die sortierten Daten ausgeben wollen, dann rennen wir jetzt durch dieses Array und wenn wir jetzt an der Stelle 42 sind, was müssen wir denn jetzt ausspucken? Was haben Sie mit den Nudeln gemacht? Ja. Wir müssen 5-mal die 42 jetzt ausgeben. Und zwar ausgeben, wohin denn? In das Array A rein. Also, ist jetzt nicht ganz so offensichtlich. Ja? Aber auf jeden Fall machen wir erstmal jetzt vor j gleich 0, j kleiner. Was ist jetzt die Vorschleife? Dieses sozusagen, wir müssen jetzt 5-mal was machen. Was ist die Vorschleife? Bis wohin läuft die jetzt? B an der Stelle I. J plus plus. So, und jetzt kommt jetzt das Entscheidende. Wir laufen jetzt also hier, wir machen jetzt fünfmal, müssen wir jetzt das Zeichen mit der Nummer 42 irgendwie wegschreiben. Und zwar, wo schreiben wir es hin? Wir schreiben es nach A. An welche Stelle? Ja, wir müssen also, dieses K ist dazu da, sukzessive das A wieder zu füllen. Das heißt, wir schreiben an die Stelle K++, schreiben wir jetzt etwas, also AK++ soll ja heißen, wir schreiben es an der Stelle A von K und anschließend zählen wir K eins höher. So, und welches Zeichen schreiben wir denn da jetzt rein? Welches Zeichen schreiben wir jetzt rein? Wir sind sozusagen jetzt dabei, fünfmal müssen wir jetzt das Zeichen mit der 42 da reinschreiben. Ja. Moment, hier unten. Laut. Nein. Wie heißt die Nummer des Zeichens, das im Augenblick unter Messer ist? Welche Nummer hat das? I. I ist das Zeichen, was gerade unter Messer ist. Und welches Zeichen kommt jetzt hier rein? Wir können hier sicherheitshalber das nochmal casten, aber es muss nicht sein. Einfach dies hier. So, fertig. Ja. Nein, er muss nicht. Nein, weil A ist ein Zeichen-Array. Ja, und wenn I eine ganze Zahl ist und soll also da rein, dann wird einfach der ASCII-Code genommen von dem I. So, jetzt müssen wir die Laufzeit von diesem Algorithmus hier uns anschauen. Wie lange läuft diese Schleife hier, um die Buckets zu initialisieren? Dieses hier sind N-Schritte. N ist 256. N ist eine Konstante. Dann hätten wir es leicht. Aber Sie müssen die auf Null setzen. Oder sagen wir mal so. Irgendeiner muss sie auf Null setzen. Entweder indem Sie es formulieren, mach jetzt sein, habe ich jetzt nicht im Kopf, ob Java jetzt dieses Array initialisiert, aber wenn wir jetzt wirklich die Laufzeit zählen, dann müssen wir natürlich mitzählen, wenn irgendeine gute Seele für uns durch dieses Array geht und überall eine Null reinschreibt. Ja, deswegen zähle ich hier also mal mit, dass wir ein Array der Länge n haben und das müssen wir initialisieren, also haben wir hier n groß n Schritte. So, wie lange dauert es, dieses Array A abzuklappern und immer in dem B eins höher zu zählen? Wie viele Schritte sind das? Wenn das Array die Länge n hat, klein n hat, ja, das ist ja sozusagen hier jetzt die Eingabelänge, so groß ist das Array gegeben, welches wir sortieren sollen, dann ist das jetzt hier unser klassisches n, mit dem wir immer die Komplexität messen. Wenn die jetzt hier alle reingefügt worden sind, dann müssen wir jetzt mit diesem hier, laufen wir ja durch unsere Buckets wieder durch und füllen das Array A wieder. Wie lange dauert das jetzt? Wir haben jetzt praktisch dieses Array hier und wir gehen jetzt hier durch und jedes Mal, wenn hier zum Beispiel an dem Zeichen 42 die 5 steht, dann haben wir ja fünfmal das Zeichen 42 ins Ergebnis geschrieben. Nee, ist viel einfacher. Sehen Sie das einfach mal aus der Sicht des Ergebnisses. Wie lang ist denn das Ergebnis? Wie lang ist das Ergebnis? Klein n. Und wie viele Schritte brauchen wir für jeden Teil des Ergebnisses? Ist immer konstant. Ja? Also an dieser Stelle wird immer wieder ein weiteres Zeichen ins Ergebnis reingeschrieben. Das bedeutet also, dass dieser Teil hier, das sind auch n-Schritte. Ja, warum wirft uns das jetzt aus der Bahn? Was haben wir denn jetzt also für eine Laufzeit bei diesem Algorithmus? O von n. Wir haben einen Sortieralgorithmus, der in Linearzeit sortiert. Wo ist jetzt der Haken? Ist kein Haken. Wo ist die Einschränkung, die dieser Sortieralgorithmus jetzt gemacht hat? Wo ist die Einschränkung? Ja, wir haben praktisch einen Schlüsselbereich, der vorgegeben ist. Wir haben nur groß n verschiedene Daten. Wenn wir jetzt hier mit Integers sortieren wollen, dann hätten wir ein Problem. Nur weil wir wissen, dass der Schlüsselbereich insgesamt 256 verschiedene Ausprägungen nur haben kann, haben wir jetzt einen Linearzeitalgorithmus, der also in der Lage ist, beliebig viele Zeichen zu sortieren. Warum steht dies jetzt nicht im Widerspruch zu der Analyse, die wir vorhin gemacht haben? Weil er nicht vergleicht, sondern weil er einfach seine Töpfchen hat, in die sie ja auch die Nudeln gestopft haben. Ja? Das heißt also, dieser Algorithmus ist ein Linearzeitalgorithmus und es gibt da auch Varianten von, zum Beispiel Radix-Sort. Wer sich da jetzt aus lauter Begeisterung noch weiter schlau machen will, da kann man diese Idee auch auf ganze Zahlen übertragen. Allerdings müssen diese Zahlen irgendwie eine feste Länge haben. Und dann würde man mehrmals dieses Reinverteilen in diese Töpfchen und wieder das Auslesen, würde man mehrmals hintereinander machen. So, damit haben wir jetzt genug sortiert. Und wir machen jetzt einen großen Sprung in der Veranstaltung. Sie müssen jetzt ganz tapfer sein, weil alles, was wir bisher gemacht haben, war eigentlich ganz falsch. Ja? Schade auch. Das war sozusagen old school. So hat man in den 70ern, 80ern, 90er Jahren Informatik beschrieben und auch programmiert. Nämlich so, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Wir haben einen Algorithmus gehabt und diesen Algorithmus haben wir mit Daten gefüttert. A war ein Array. Und das haben wir irgendwie als aktuellen Parameter angeliefert und der Algorithmus Sort war in der Lage, dieses Array zu verarbeiten. Nichts gut. Wir kommen zu der Sichtweise, die sich in den 90er Jahren als die bessere entwickelt hat. Das ist die sogenannte objektorientierte Sichtweise. Wir sehen jetzt die Welt aus der Sicht des Objekts. Die Daten sind unsere Objekte. Das heißt, wir haben ein Objekt A, bestehend aus vielen Daten, und dieses Objekt weiß, wie es sich sortieren kann. Wir brüllen ihm einfach zu Sort. Und weil wir ihm vorher beigebracht haben, was das bedeuten soll, ist dieses Objekt jetzt in der Lage, unter Zuhilfenahme der Methode Sort, sich zu sortieren. Also, unterm Strich ist letztendlich dasselbe passiert wie vorher. Wir haben unser Array sortiert, aber die Blickweise ist ja eine völlig andere. Ja? Hier gehen wir vom Algorithmus aus, der gefüttert wird mit Daten. Hier beginnen wir mit den Daten, ja, und sagen den Daten, seht mal zu, dass ihr euch sortiert. Das heißt, dieses ist der Algorithmus. Und der hat jetzt auch gar keine Parameter mehr, weil die Daten sind ja schon da. Die Daten sind der Auftraggeber. So, und das werden wir jetzt in den nächsten Wochen, bis zur Maiwoche, ja, werden wir das behandeln. Und die Syntax, die dazu erforderlich ist, die kennen wir teilweise schon, denn wir werden jetzt praktisch die Welt beschreiben durch Klassen. Stellen Sie sich eine Klasse vor wie so eine Blaupause, wie ein grundsätzliches Schema, wie unsere Daten aussehen sollen. Ja, da schreiben wir also wieder sowas hin, public, class, Hund, nur mal als Beispiel, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. So, das soll heißen, die Klasse Hund, stellen Sie sich das vor wie eine Zeichnung eines Architekten, der jetzt eine Doppelaushälfte entworfen hat. Die Zeichnung sagt grundsätzlich, woraus diese Doppelhaushälfte besteht, wie ihre Komponenten aussehen und welche Verfahren diese Doppelhaushälfte beherrscht. Das alles packen wir in eine Klasse mit der Syntax, die wir jetzt schon gehabt haben. Noch steht kein einziges Doppelhaus, sondern wir müssen in einem separaten Schritt dafür sorgen, dass gemäß der Struktur, die hier beschrieben ist, also hier wird beschrieben, wie sieht so ein Hund aus, werden wir jetzt einen Hund ins Leben rufen. Ja? Wir sagen also, Hund, Hasso. Ja? Und denken Sie mal an diese, wie wir RS eingeführt haben. Als wir RS eingeführt haben, haben wir ja folgende Situation gehabt. Ja? Wir haben gesagt, A ist ein Integer-Array. Dann haben wir eine Kiste, da steht drauf, ich bin ein Integer-Array und heiße A. Noch waren keine Daten da. Später, ja, haben wir ja dann dieses A auf etwas zeigen lassen. Hier waren dann die ganzen Daten. So, genauso müssen wir das jetzt mit dem Hund machen. Hasso ist im Augenblick nur eine Schachtel, die in der Lage ist, auf einen Hund zu zeigen. Und wie kommt der Hund zur Welt? Durch den Konstruktor. Wir sagen also, Hasso ist gleich new Hund. Das heißt, in dem Augenblick würde also, wenn hier jetzt Hasso steht, in dem Augenblick würde eine Speicherfläche allokiert, die groß genug ist, um den kompletten Hund mit Haut und Haaren aufzunehmen. Mit allen seinen Daten und allen den, das, was ihn ausmacht. So. Wir haben also nach dem Anlegen eines Objektes diese Speicherfläche und wir haben in der Beschreibung von dem Hund gesagt, woraus besteht der Hund, und zwar seine Datenfelder und auch seine Methoden. Ja, das heißt, wir werden, wenn wir eine Klasse beschreiben, immer sagen, woraus bestehen die Datenfelder. Und es könnte zum Beispiel sein, dass der Hund, Hasso, dass der eben ein Datenfeld Gewicht hat vom Typ Float. Und deswegen können wir dem Hund Hasso seine Komponente Gewicht auf 42,0 setzen. Vorausgesetzt, in der Beschreibung von dem Hund gibt es ein Datenfeld Gewicht. Und es könnte auch sein, dass wir dem Hund mehrere Methoden mitgeben. Ja, genauso wie wir dem Array hier jetzt die Methode Sort mitgeben, könnten wir dem Hund Hasso die Methode Sitz mitgeben. Sitz ist eine Methode, die haben wir also beschrieben in der Blaupause für die Klasse Hund. Und wenn Hasso ein konkreter Hund ist, dann brüllen wir ihn an, Sitz. Und dann arbeitet er einfach die Methode Sitz ab. Und wenn die Methode Sitz es möchte, dann kann sie auf die Datenfelder zugreifen, die alle in dem Hund zusammengefasst sind. Das heißt, wir werden im Verlauf der Veranstaltung jetzt immer Klassen definieren. Die haben also Datenfelder, die haben Konstruktoren und die haben Methoden. Das ist also die Idee der Objektorientierung. So, eine pfiffige Eigenschaft der objektorientierten Programmierung ist die, dass wir vererben können. Also nehmen wir mal an, es gibt bereits die Klasse Hund und jetzt hätten wir irgendwie einen speziellen Hund vor zu entwerfen. Dann wäre ja unklug, wir würden alles nochmal machen, sondern wir stützen uns auf das, was schon bewährt ist und was schon da ist. Nehmen wir mal an, wir wollen eine neue Klasse entwerfen, die heißt Pudel. Und nehmen wir mal, also, ich habe mir sagen lassen, ein richtiger Hund, der würde einen Pudel gar nicht als Hund akzeptieren. Ja? Weil ein Pudel, das ist irgendwie kein Hund. Aber wir nehmen jetzt mal hier für die Vorlesung an, ein Pudel wäre ein spezieller Hund. Ja? Was würden wir da machen? Wir würden einfach sagen, public class Pudel extends Hund. So, und ich glaube, das leuchtet jetzt allen ein, In dem Augenblick, wenn ich sage, der Pudel erweitert den Hund, beherrscht der Pudel alles das, was der Hund schon konnte. Der hat also seine Datenfelder, der hat seine Methoden, der hat seine Konstruktoren. Ja, der ist eben ein Hund. Und hier können Sie jetzt die Dinge reinschreiben, die den Pudel jetzt zusätzlich ausmachen. Irgendetwas, was der normale Hund nicht kann, kann jetzt hier der Pudel. Und das würde man dann also hier in diese Klassenbeschreibung reinpacken. So, dann haben wir noch zwei Konzepte, die ich kurz erwähnen möchte. Das eine ist das Überschreiben. Wenn Sie einen Pudel P haben und Sie sagen zu dem Sitz, dann ist, glaube ich, klar, welche Methode Sitz gemeint ist. Wenn die Oberklasse bereits schon wusste, wie man sitzt, dann würde der Pudel jetzt natürlich auch in der Lage sein zu sitzen. Sie können aber dem Pudel, wenn Sie das so möchten, auch eine eigene Methode Sitz geben. Wenn Sie dann dem Pudel anbrüllen Sitz, dann führt er seine Methode aus der Klasse Pudel aus. Und die Methode Sitz aus der Oberklasse, die wird eben jetzt ignoriert. Das versteht man unter Überschreiben. So, und das letzte Feature ist Überladen. Das kennen Sie ja schon aus den sagenumwobenen Algo-Tools. Wo haben Sie da Methoden, die überladen sind? Ja. Genau, zum Beispiel Print. Ja? Print können Sie aufrufen mit einem Integer, mit zwei Integers. Ja, dann gibt es ja die zweite Komponente ist die Zahl der Spaces, ja, oder mit einem Float. Also das heißt, Sie haben einen Methodennamen, aber Sie haben verschiedene Möglichkeiten, diese Methode aufzurufen. So, nehmen wir mal zum Warmwerden eine ganz simple Klasse, damit Sie sehen, wie denn jetzt so ein Konstruktor und so ein Datenfeld aussieht. Ja? Und ich nehme jetzt einfach die Klasse Datum. Public Class Datum. Das heißt, ich möchte eine Klasse definieren, mit der ich ein Datum speichern kann, bestehend aus Tag, Monat und Jahr. Welches sind jetzt für ein Datum die drei Datenfelder? Was würden Sie spendieren, wenn Sie jetzt so ein... Drei Integers, ja? Also wir sagen jetzt einfach Public Int Tag, Public Int Monat und Public Int Jahr. So, das sind die Datenfelder eines Objektes vom Typ Datum. Noch ist dieses Datum nicht zur Welt gekommen, sondern hier ist nur gesagt, das grundsätzliche Schema für ein Datum sieht so aus, drei Integer-Komponenten mit dem Namen. Das ist also hier jetzt die Datenfelder. So, jetzt brauchen wir einen Konstruktor. Wir brauchen also etwas, mit dem wir ein Objekt vom Typ Datum zur Welt bringen können. Ja, dazu schreiben wir jetzt folgende Syntax: Public Datum. Wenn der Compiler dieses hier findet, ja, hier steht nicht Void oder irgendein anderer Typ, sondern hier kommt der Name der Klasse hin. Der Konstruktor muss also immer so heißen, wie die Klasse heißt. Und jetzt können Sie hier noch Parameter angeben, die dann von demjenigen gefüllt werden, der sich ein Datum wünscht. Was wird derjenige, der sich ein Datum wünscht, wohl verraten müssen, damit er seinen Wunsch erfüllt bekommt? Ja, der muss jetzt drei Integers abliefern. Ja? Integer T, Integer M, Integer J. Und was muss wohl im Rumpf des Konstruktors jetzt passieren, damit wir anschließend ein Datum haben, was genau diese drei Werte hat. Was muss jetzt im Rumpf passieren? Hier sind die Datenfelder, die beinhalten unser Datum. Und dieses Stückchen Programm läuft ab in dem Augenblick, wo wir uns ein konkretes Datum wünschen. Das heißt also, was muss jetzt im Rumpf passieren? Ja. Also Tag, ja, ist gleich T, Monat ist gleich M, ja, dieses hier, und Jahr ist gleich J. Das ist der Rumpf des Konstruktors. So, ich schreibe mal gerade unten hin, wie sieht das denn aus, wenn jetzt jemand diesen Konstruktor benutzt? Ja, der schreibt also jetzt Folgendes. Ach, wäre das doch schön, wenn ich ein Datum D hätte. Und wie kommt jetzt dieses Datum zur Welt? Was muss ich jetzt schreiben? Ja.
New Datum.
New Datum, das ist jetzt hier dieser Konstruktor. New Datum. Und womit versorge ich den? Womit versorge ich jetzt Datum? Naja, mit drei ganzen Zahlen, sagen wir mal jetzt der heutige Tag, was haben wir heute, den 13. 13.12.2016. In dem Augenblick ist also jetzt ein Objekt entstanden, welches diese drei Integers an sich kleben hat, die ja jetzt ein Datum bedeuten sollen. So, jetzt wollen wir dieser Klasse noch eine Methode geben. Und zwar soll ein Datum in einen String verwandelt werden. Public String toString. Sie sehen, diese Methode hat jetzt keine Parameter. Warum? Wer ruft die Methode toString auf? Ein Objekt vom Typ Datum. Wenn wir dem zubrüllen toString, dann soll es sich jetzt zu einem String machen. Das heißt also, wir retournieren jetzt etwas, was ein String ist und welches sozusagen die uns gewohnte Visualisierung eines Datums ist. So, wie schreiben wir denn in Mitteleuropa oder in Deutschland jetzt ein Datum auf? Wie würden wir jetzt aus diesen drei Integers jetzt ein ordentliches Datum machen? Ja? Also, nicht T. Tag. Ja, aber was schreiben Sie dahin? Ja, ein Punkt. Also plus, ja, dann ein Punkt, dann kommt der Monat, plus, und dann kommt wieder ein Punkt und dann kommt das Jahr. So, das ist jetzt die Methode toString. Mehr wollen wir jetzt mal im Augenblick nicht haben. So, jetzt wieder in Gelb. Wir haben jetzt ein Datum, das haben wir jetzt angelegt und wir wollen es jetzt drucken. Wir möchten gerne auf der Tastatur, auf dem Bildschirm jetzt eine uns vertraute Visualisierung des Datums haben. Das heißt, wir machen jetzt IO Print und was kriegt jetzt Print übergeben? Ja. Richtig. Wir nehmen also das Objekt D und wir rufen an diesem Objekt die Methode toString auf und dann bastelt uns die Methode toString, ja, weil das ja eine Methode ist, die in der Klasse Datum vorhanden ist, bastelt uns aus dem Objekt D diese Visualisierung und druckt sie aus. So, jetzt gibt es eine Vereinbarung. Wenn ein Objekt eine Klasse toString hat und in Java möchte man das Objekt drucken, dann wird einfach diese Methode benutzt. Das heißt, wir können dies hier auch einfach abkürzen, indem wir schreiben IO printeln D. Das bedeutet, wenn Sie sich Ihre Klassen basteln für Ihre Objekte und Sie immer dafür sorgen, dass Sie sich ein toString ausdenken, mit der Ihr Objekt sich visualisieren lässt, dann können Sie dem Print einfach so ein Objekt in den Rachen werfen und dann wird in dem Augenblick die toString-Methode aufgerufen. So, dieses sollte jetzt nur so der allererste Einstieg sein. Was ich hier gemacht habe, das würden wir später nicht mehr tun. Ich habe jetzt erlaubt, dass diese Komponenten öffentlich sind. Und damit kann ich jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann also, nehmen wir mal an, ich möchte jetzt dieses Ja hier möchte ich jetzt um eins erniedrigen. Wie könnte ich das machen? Ich nehme das Objekt D, ich greife auf die Komponente Ja zu und mache minus minus. D ist das Objekt, Ja ist eines der Datenfelder und minus minus erniedrigt das. Das sollten wir demnächst nicht so tun. Wir sollten nicht erlauben, dass man an unsere Datenfelder von außen beliebig rankommt, sondern wir sollten die Datenfelder alle private machen und wir sollten Methoden zur Verfügung stellen, die etwas ganz Spezielles mit diesem Objekt tun. Zum Beispiel können die ja auch dann überwachen, ob das auch immer ein gültiges Datum ist. Ja, aber das sollte jetzt hier noch nicht zur Diskussion stehen. Dieses ist eine Klasse, die alle die Dinge bereits enthält, die ich hier angesprochen habe. Wir haben irgendwie diese Blaupause, wir haben drei Datenfelder, wir haben einen Konstruktor, der ein Objekt zur Welt bringt und wir haben eine Methode und arbeiten würde man dann auf diese Weise. So, dieses ist ja jetzt die letzte Vorlesung in diesem Jahr und Weihnachten ist nächste Woche. Deswegen, das kennen Sie ja wahrscheinlich noch aus dem Kindergarten, wird ja immer eine Geschichte erzählt. Das möchte ich natürlich auch tun. Ich mache da mal so ein bisschen schummerige Beleuchtung. So, ich habe extra... Okay, so, ich gebe zum Besten eine Weihnachtsgeschichte von der CD Stenkelfeld, die dritte. Einige von Ihnen werden das vielleicht kennen, andere noch nicht. Aber man kann sie auch, wenn man sie kennt, ein weiteres Mal hören. Die Geschichte heißt Weihnachtsbeleuchtung. Sonntag, 1. Advent, 10 Uhr. In der Reihenhaussiedlung Önkelstieg lässt die Rentnerin Erna B. durch ihren Enkel Norbert drei Elektrokerzen auf der Fensterbank ihres Wohnzimmers installieren. Vorweihnachtliche Stimmung breitet sich aus. Die Freude ist groß. 10.14 Uhr. Beim Entleeren des Mülleimers beobachtet Nachbar Ottfried B. die provokante Weihnachtsoffensive im Nebenhaus und kontert umgehend mit der Aufstellung des 10-armigen dänischen Kerzensets zu je 15 Watt im Küchenfenster. Stunden später erstrahlt die gesamte Siedlung Önkelstieg im besinnlichen Glanz von 134 elektrischen Fensterdekorationen. 19.03 Uhr. Im 14 Kilometer entfernten Kohlekraftwerk Sottow-Pöttlage registriert der wachhabende Ingenieur irrtümlich einen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Stenkelfeld Nord, ist aber zunächst noch arglos. 20.17 Uhr. Den Eheleuten Horst und Heidi E. gelingt der Anschluss einer Kettenschaltung von 96 Halogen-Filmleuchten durch sämtliche Bäume ihres Obstgartens an das Drehstromnetz. Teile der heimischen Vogelwelt beginnen verwirrt mit dem Nestbau. 20.56 Uhr. Der Diskothekenbesitzer Alfons K. sieht sich genötigt, seinerseits einen Teil zur vorweihnachtlichen Stimmung beizutragen und montiert auf dem Flachdach seines Bungalows das Laserensemble Metropolis, das zu den leistungsstärksten Europas zählt. Die 40 Meter hohe Fassade eines angrenzenden Getreidesilos hält dem Dauerfeuer der Nikolausprojektion mehrere Minuten stand, bevor sie mit einem hässlichen Geräusch zerbröckelt. 21.30 Uhr. Im Trubel der Weihnachtsfeier im Kohlekraftwerk Sottow-Pöttlage verhallt das Alarmsignal aus Generatorhalle 5. 21.50 Uhr. Der 85-jährige Kriegsveteran August R. zaubert mit 190 Flakscheinwerfern des Typs Warta Volkssturm den Stern von Bethlehem an die tiefhängende Wolkendecke. 22.12 Uhr. Eine Gruppe asiatischer Geschäftsleute mit leichtem Gepäck und sommerlicher Bekleidung irrt verängstigt durch die Siedlung Önkelstieg. Zuvor war eine Boeing 747 der Singapore Airlines mit dem Ziel Sydney versehentlich in der mit 3000 bunten Neonröhren gepflasterten Garagenzufahrt der Bäckerei Bröhrmeier gelandet. 22.37 Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rande der Milchstraße Bilder einer angeblichen Supernova auf der nördlichen Erdhalbkugel. Die Experten in Houston sind ratlos. 22.50 Uhr. Ein leichtes Beben erschüttert die Umgebung des Kohlekraftwerks Sottrup-Höttlage. Der gesamte Komplex mit seinen 30 Turbinen läuft mit 350 Megawatt brüllend jenseits der Belastungsgrenze. 23.06 Uhr. In der taghell erleuchteten Siedlung Önkelstieg erwacht die Studentin Susi sorglos und freut sich irrtümlich über den sonnigen Dezembermorgen. Um genau 23.12 Uhr betätigt sie den Schalter ihrer Kaffeemaschine. 23.12 Uhr und 14 Sekunden. In die plötzliche Dunkelheit des gesamten Landkreises Stenkelfeld bricht die Explosion des Kohlekraftwerks Sottrup-Höttlage wie Donnerhall. Durch die stockfinsteren Ortschaften irren verstörte Menschen, Menschen wie du und ich, denen eine Kerze auf dem Adventskranz nicht genug war. So, das ist, liebe Kinder, die Weihnachtsgeschichte. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Nehmen Sie ein Übungsblatt mit, seien Sie fleißig und kommen Sie wieder.